Danke. Das hat nochmal eine neue Dimension zu diesem schönen Sommermorgen, Frühsommermorgen hier dazu gebracht. Wie schön, dass wir hier gemeinsam im Schlosspark den Himmelfahrtsgottesdienst feiern könnten. Vor ein paar Wochen waren wir da noch gar nicht sicher. Wie schön, dass wir diesen großen Raum hier haben, von dem wir Teil sein dürfen. Ein Gottesdienst unter freiem Himmel, da werden noch ganz andere Stimmen und Gefühle laut. Mir scheint die Sonne gerade so richtig ins Gesicht, wenn ich mich manchmal verheddere, dann liegt das daran, nicht an Ihnen. Und wir sind eingeladen, diesen Vormittag und auch das andere zu genießen, was diese Gottesdienstform jetzt mit sich bringt. Also nicht zu sagen, was wir jetzt alles nicht dürfen und was gerade nicht geht. Das kann uns einfallen und darf dann mit dem nächsten Windstoß auch weggehen. Wir können noch einmal ganz anders hören, den Dudelsack, das E-Piano, die Texte. Aber auch die Kinderstimmen, die Vögel und alles, was uns sonst begleitet in diesem Gottesdienst, bei diesem Gotteslob. Und ich frage mich, ob es außer der Tatsache, dass es einfach wunderschön ist, hier Gottesdienst zu feiern, nicht auch ganz besonders zu Himmelfahrt passt, dieses besondere Szenario unter freiem Himmel. Denn Himmelfahrt, das ist ja schon ein ganz besonderes Ereignis. Für viele Menschen hat sich in der letzten Zeit der Alltag völlig verändert. Normalität, das war gestern. Und jetzt gewöhnen wir uns an die Bedingungen einer neuen Normalität. Das ist fast schon ein Unwort. Neue Normalität. Und dennoch frage ich mich, ist das neue Normalität nicht auch eine gute Beschreibung für das Leben, das die Jünger und Jüngerinnen Jesu jetzt führen müssen, nachdem er zum Himmel gefahren ist? Leben und Christsein unter neuen Bedingungen. Denn mit Himmelfahrt geht etwas definitiv zu Ende. Jesus ist leiblich nicht mehr da. Und es beginnt definitiv etwas Neues. Die Jüngerinnen und Jünger müssen jetzt selbstständig werden. Erwachsene Menschen, die weiterleben müssen und das weitertragen, was sie mit Jesus begonnen haben. Und so ein anderer Raum, offen nach oben, den Himmel im Blick, hilft vielleicht, das nochmal anders zu verstehen. Himmelfahrt. Der Evangelist Lukas ist der Einzige, der in seinem Evangelium darüber schreibt. Er ist sowieso ein ganz spezieller unter den Evangelisten, denn er hat versucht, ohne große theologische Theorie und uns das Leben Jesu und der ersten Gemeinden nahezubringen. So gelingt es dem Lukas, vor unserem inneren Auge Bilder entstehen zu lassen. Sie kennen die alle. Die Weihnachtsgeschichte, das wird in unzähligen Krippenspielen wiederholt. Er beschreibt sehr plastisch, wie das damals war. Volkszählung, Geburt im Stall. Maria trifft sich vorher mit Elisabeth. Das Baby springt im Bauch. Dann nach der Geburt die Flucht. Dann Jesus, der mit 12 Jahren den Eltern einfach abhaut und die Angst der Eltern, das alles können wir spüren. Und am Ende des Evangeliums geht es bei Lukas so konkret weiter. Er stellt sich auch Jesu Auferstehung leiblich vor. Die Frauen haben ihn noch nicht erkannt, aber von ihm erzählt, sie haben ihm geglaubt. Aber die Jünger mussten ihn sehen, als sie nach Emmaus gingen und ihn dann begegnet sind. Auch da hat es gedauert in ihrer Traurigkeit, bis sie ihn an seiner Stimme erkannt haben. Und am Ende ist er in Jerusalem bei den Jüngern und isst sogar Fisch. Konkreter geht's gar nicht. Jesus zum Anfassen. Und jetzt bekommt der Lukas ein Problem mit seiner Geschichte, denn er muss ja auch erklären, warum Jesus jetzt auf einmal nicht mehr zum Anfassen da ist. Also nur noch geistig bei uns ist. Und er erzählt auch hier eine Geschichte, sehr plastisch und fantasievoll. Da kommt nicht einfach eine Wolke und umhüllt Jesus. Nein, Jesus redet mit seinen Jüngern, das haben wir gerade eben in der Lesung gehört. Und während er mit ihnen spricht, wird er in den Himmel erhoben. Und die Jünger stehen da und gucken. Lukas kannte keine Raketen oder Flugzeuge, aber irgendwie so ähnlich hat er sich das wohl vorgestellt. Und es braucht da keine großen Erklärungen. Wir merken, wenn der da oben jetzt ist und wir noch die Füße sehen, ist der weg. Man kann es gar nicht deutlicher sagen, was mit Himmelfahrt sich verändert hat. Jesus ist nicht mehr auf dieser Erde. Und dann die Frage, ist das jetzt das Ende oder fängt etwas Neues an? Ich lese noch einmal den Text. Jesus führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete. Da schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Dieser gemeinsamen Geschichte Jesu mit seinen Jüngern und Jüngerinnen, da segnet er sie. Das hat er bisher noch nie getan, wenn man den Geschichten folgt. Hat der Segen am Ende also noch gefehlt? Es ist ein ganz besonderer Segen. Darauf möchte ich jetzt eingehen. Zuerst ist es ein merkwürdiger Segen. Jesus kommt zu seinen Jüngern, die irgendwo wahrscheinlich noch versteckt sind, Angst haben, traurig sind. Um sie zu segnen, muss er sie erstmal da rausholen. Er führt sie nach Bethanien, ins offene Land, in ein Dorf. Da, in diese Enge, passte der Segen nicht, denn er ist größer und deshalb führt Jesus sie raus. Er hebt die Hände und segnet sie. Und ich frage mich, haben Sie schon Menschen gesegnet? Ist das für Sie etwas, was Sie regelmäßig tun? Manchmal stellt man sich beim Segnen ja so ganz große Sachen vor. Der Theologe Fulbert Stefensky, der hat beschrieben, wie seine Mutter ihn jeden Tag gesegnet hat, als er Kind war. Ich finde das eine tolle Geschichte. Er beschreibt nämlich, dass die Mutter ihn jeden Morgen segnete, das aber sehr mit Routine und beiläufig tut. Sie konnte in irgendeinem Topf rühren, war vielleicht mit Gedanken irgendwo anders, hat aber dem Jungen, wenn er dann ging, mal die Hand auf die Stirn gelegt, vielleicht nur kurz berührt, vielleicht sogar oberflächlich. Trotzdem gehörte das dazu. Und zwar täglich und völlig unaufgeregt. Aber wenn dann in der Familie was passierte, wenn was Entscheidendes anstand oder was Schlimmes passiert war, dann hat die Mutter den Jungen gesegnet, ganz bewusst, ganz ruhig und mit ihrer vollen Aufmerksamkeit. Und dann wusste er als Kind genau, heute kommt es drauf an. Seine Mutter übte sozusagen täglich in der Routine das, was sie dann in dramatischen Momenten ganz konzentriert und bewusst getan hat. Und Fulbert Stefensky hat dann gesagt, er hatte aus diesem unkonzentrierten Tun seiner kochlöffelschlagenden Mutter später verstanden, was ein Segen eigentlich ist. Und jetzt kommt dann der Theologe, der sagt, Segen ist die Fähigkeit, das zu geben, was man nicht hat. Das erklärt er natürlich auch. Und er sagt, der Segen ist ja etwas, was derjenige oder diejenige, die segnet, einem anderen zuspricht, ohne dass sie dafür gerade stehen kann. Wenn eine Pfarrerin sagt, Gott segne sie, Gott segne ihren Weg als Ehepaar oder so, dann kann ich hoffen, dass das passiert. Ich kann nicht für die nächste Ehekrise und deren gute Lösung gerade stehen. Das ist klar. Und die Menschen, die mich hören, die gesegnet werden, die wissen das ja auch nicht. Und trotzdem bewegen wir uns in so einem, wie unter einer Kugel, so in einem Horizont, wo wir alle über uns hinausgehen und das Gute wünschen und wünschen, dass Gott in diesem Guten dabei ist und durch Gott, dass das überhaupt möglich ist. Mir ist das nochmal ganz deutlich geworden in den letzten Wochen, als an vielen Fenstern und vor allem an vielen Kitas diese vielen Bilder mit dem Regenbogen gemalt wurden, die Kinder dort hingehängt haben. Manchmal steht noch was drauf. Für Oma und Opa, alles wird gut. Ich glaube, das ist es, was wir uns wünschen, wenn wir segnen. Ganz fest. Und es gibt einen Horizont, wo das stimmt, für beide Seiten. Gott ist der Horizont in diesem Versprechen. Aber in der Geschichte wird dieser Segen unterbrochen. Während Jesus noch spricht, fährt er nach oben in den Himmel. Der Segen wird nicht fertig. Jesus entzieht sich. Und am Ende ist es wie ganz oft, es wird immer nicht alles fertig. So stehen die Jünger und Jüngerinnen da. Und der ihnen so wichtig ist, dieser Jesus, ist jetzt weg und hat sie nicht mal fertig gesegnet. Dahinter steht auch eine Wahrheit, die wir alle kennen. Gott entzieht sich. Gott ist nicht verfügbar. Auch Jesus ist nicht mehr verfügbar für seine Jünger und Jüngerinnen. Die Erfahrung machen wir oft, dass Gott auf ganz schmerzliche Weise fehlt, wenn wir Gott ganz unbedingt brauchen. Wenn wir krank sind, wenn großes Leid entsteht, im eigenen Leben, in der Familie, im Freundeskreis, bei den großen Katastrophen, auch in dieser Corona-Krise, bei allem, was über die Nachrichten in unsere Wohnzimmer kommt, über Geflüchtete und Kriege und Hunger. Gott fehlt. Gott fehlt auch, wenn in den engen Wohnungen Kinder missbraucht und geschlagen werden, gerade jetzt, wo die Kontaktsperre Öffentlichkeit noch schwerer macht. Gott fehlte auch schon den Psalmbetern. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Immer wieder machen Menschen die Erfahrung, Gott ist nicht mehr da. Oder jetzt ist Gott nicht spürbar. Den Segen vollendet er nicht. Aber, und auch das zeigt uns dieser kurze Text, wir haben Gottes Segen. Und der ist sehr wirkungsvoll, denn wenn wir uns die Geschichte angehört haben eben, da passiert ja was ganz Entscheidendes. Das Wunder, das ist nicht die Himmelfahrt, dass der da auf einmal weg ist. Das Wunder entsteht in den Jüngern, denn die sitzen jetzt nicht heulend und zähneklappernd da oder weinen und sind verzweifelt. Es heißt, die Jünger sind voller großer Freude und kehren zurück nach Jerusalem und sind die ganze Zeit im Tempel und preisen Gott. Das ist richtig dramatisch. Jesus ist fort und die haben sich verändert. Der Segen hat gewirkt, obwohl sie jetzt alleine sind. Das heißt, sie sind nicht alleine. Jesus ist bei ihnen, in ihnen. Und sie entfalten große Freude, heißt es, wagen sich nach Jerusalem und in den Tempel und preisen Gott. Im Originaltext, wenn man sich das Griechische anguckt, da heißt es, sie segnen Gott. Denn im Griechischen ist dasselbe Wort für segnen, preisen oder gut sagen. was Segen ja eigentlich bedeutet. Und mit dem Segnen oder Gutsagen wird jetzt schon manches besser, wenn wir damit anfangen, Menschen oder Gott zu segnen, gut zu sagen. Auch wenn vieles dagegen spricht. Gottes Segen haben wir. Alles wird gut, auch mit den Regenbogenbildern. Das heißt nicht, dass alles so wird wie früher, dass wir zurückkehren können zu Verhaltensweisen, Situationen, die uns so vertraut waren. Aber es wird gut auf eine neue Art. Und der weite Blick in den Himmel, der kann uns daran erinnern. Nicht, weil Gott da oben und wir hier unten sind, aber so ein Blick in den Himmel lässt uns doch freier atmen. Wir können durchatmen, bekommen eine andere Perspektive, einen anderen Blick. Das haben ja viele von uns in den letzten Wochen immer wieder erfahren und auch erzählt, wie gut, dass wir draußen im Freien sein konnten, trotz aller Einschränkungen, spazieren gehen. In diesen Wochen wurden die Bäume grüner, es kamen Blätter, Blumen blühten auf und verblühten. Die jungen Vögel schlüpften und zwitschern jetzt aufgeregt herum. Der Kuckuck ruft. Am Himmel konnten wir grandiose Wolkenspiele beobachten und tolle Sonnenuntergänge. Weite, die es möglich macht, tief durchzuatmen. Keines unserer Probleme verschwindet damit. Aber der Blick weitet sich, das Herz wird leichter und ich kann dem Problem anders begegnen, jetzt, hier und heute. Ich glaube, dass es diese Erfahrung ist, die viele im Alltag auch gemacht haben in diesen letzten Wochen, die etwas von dem deutlich macht, was die Bibel meint, wenn sie vom Himmel spricht. Der Himmel ist nämlich nicht da oben, sondern es ist die Wirklichkeit, wo Gottes Kraft, Gottes Geist spürbar und erlebbar ist, hier und jetzt. In einem Kirchenlied von Kurt Marti, das wir nachher hören und dort dessen Text Sie auf Ihrem Blatt haben, dass Sie also mitdenken, mitsummen können, heißt es, der Himmel, der kommt, grüßt schon die Erde, die ist, wenn die Liebe das Leben verändert. Der Himmel, der kommt, grüßt uns schon. Dieser Gruß ist eine Erinnerung, wenn die Liebe das Leben verändert. Es gibt keine Bedingung, sondern immer, wenn Liebe das Leben verändert, dann grüßt uns der Himmel. Die Türen stehen offen und Gott, die Liebe, macht uns zu Mitstreiterinnen des auferstandenen Jesu mit dem menschlichen Gesicht. Das können wir hören, sehen und fühlen, immer dann, wenn wir uns von der Liebe verändern lassen. Der Himmel, der kommt, grüßt schon die Erde, die ist, wenn Liebe das Leben verändert. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, stärke und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, der fort ist und doch ganz nah mit seinem Segen. Amen.